nach 30 Jahren. Ist die Welt von Diablo noch lebendig und wird immer wieder erneuert. Aber bevor wir einen Blick in die Zukunft wagen, wollen wir heute noch mal einen Schritt zurückgehen. Und deswegen hört jetzt mal ganz genau zu. Was macht das mit euch? Seid ihr jetzt wieder zurück in Tristram, da wo alles angefangen hat, in eurer sicheren Heimat, einem Ort des Rückzugs, der euch Sicherheit gibt in einer Welt, in der die Hölle gerade losbricht? Trotzdem habt ihr euch aber aus Tristram hinausgewagt, wegen eines ganz anderen Geräusches, das richtige Glücksgefühle ausgelöst hat. Ja, ganz genau das. Hört sich vielleicht komisch an für alle, die das nicht kennen, aber dieser Loot Drop, das war pures Dopamin und dafür hat es sich gelohnt, da rauszugehen und Dämonen zu bekämpfen, und zwar egal, wie viel Panik man hatte.
Fresh Meat.
Ja, dieser Sound macht mir zumindest bis heute Angst und ich glaube auch ganz vielen anderen da draußen. Diablo war schon immer eine Mischung aus ganz, ganz vielen Gefühlen. Angst, Glück, Freude, eben auch ein bisschen Geborgenheit in einer Welt voller Dämonen, eigentlich verrückt. Und heute wollen wir darüber reden, wie sie es geschafft haben, auch 30 Jahre später immer noch diese Gefühle in uns auszulösen, warum uns Diablo nicht loslässt. Und deswegen habe ich mir heute 3 ganz tolle Gäste eingeladen, die ihre eigenen Diablo-Geschichten mitgebracht haben und viele Gefühle zu diesem Franchise haben. Zuallererst einmal die liebe AK. Für sie ist Diablo etwa eigentlich Familiensache, könnte man sagen.
Für uns ist Diablo Familiensache, ja. Wir sind eine Diablo-Familie.
Da würde ich gleich, wir werden da gleich nochmal direkt darauf eingehen, was das bedeutet, eine Diablo-Familie zu sein. Also ihr lauft nicht alle so rum wie ich jetzt, sondern also mit Hörnern und allem, sondern ihr seid schon, ihr spielt das gern.
Ja.
Alle.
Ja. Ich bin gespannt. Hörner nur donnerstags.
Hörner nur donnerstags.
Heute ist Donnerstag.
Ah. Du hast nächstes Mal. Ich werde dich dran erinnern, wenn ich dich da nicht mit Hörnern sehe.
Donnerstag ist Hörnchentag.
Ich liebe das. Können wir das bitte einführen? Donnerstag ist Hörnchen. Okay, gut. Also Donnerstag ist Hörnchentag bei AK. Bei Micha ist es so, der hatte sicher eine ganze Menge Panik beim Butcher, denn der hat stundenlang damit verbracht, diesen Gegner zu besiegen. Er hat es irgendwann geschafft, aber es war ein Kampf.
Woher weißt du das?
Ich habe einen Artikel
gelesen.
Das habe
ich dir nie erzählt.
Ich weiß.
Du hast mich recherchiert.
Ich habe dich, es ist verrückt, Journalisten.
Oh. Okay, Wahnsinn. Stimmt aber tatsächlich, weil ich liebe es, Spiele zu cheesen, wie man sagt, als junger Mensch. Und nach der ersten Panik, die man ja hatte, man auf diesen Butcher stößt zum ersten Mal in Diablo 1, wenn dieses Hackebeil-Monster aus diesem Raum rauskommt und du machst die Tür zum ersten Mal auf, das werden wir alle nie vergessen, glaube ich, die es gespielt haben damals. Und irgendwann findest du raus, ja, aber kann keine Türen aufmachen, keine anderen Türen, und stellst du dann hinter ein Gitter und schießt mit dem Bogen drauf. Stundenlang, weil er so viele Hitpoints hat. Aber ja, ich bin bis heute stolz drauf. Es war mein größter Sieg jemals in einem Spiel.
Ja, das ist, glaube ich, nicht nur dir so gegangen. Das haben ganz viele andere Leute da draußen auch so erlebt. Und auch wenn ich Diablo 1 erst viel später gespielt habe, weil, naja, 1996 gab es mich noch nicht. Aber als ich das Spiel gespielt habe, ging es mir genauso. Also ich glaube, dass dieses Gefühl hat jeder, der das mal gespielt hat, irgendwie mal gehabt. Und wir haben aber heute natürlich nicht nur Vertreter von Diablo 1 und 2 hier, sondern auch jemanden, der die Flagge, die Fahne hochhält für Diablo 3 und die Liebe bis heute raus in die Welt trägt. Und damit herzlich willkommen, Jesse. Schön, dass du da bist.
Hallo und danke für die Einladung, sage ich mal. Ich bin ja gespannt. Ihr seid alle gut vorbereitet, sehe ich.
Ja, wir geben unser Bestes.
Hopp.
Aber du ja auch. Also bei dir, Jesse, da mache ich mir gar keine Sorgen. Du musst dich gar nicht vorbereiten, weil du verbringst eh sehr viel mehr Zeit in Sanctuario als wir alle aktuell, würde ich behaupten. Ja. Und das ist sehr beeindruckend.
Zugeschaltet aus dem Tristram Europas, Österreich.
Österreich.
Es ist ein bisschen so, es ist klein, beschaulich, gibt viele Kirchen.
Drumherum bricht die Hölle aus.
Ja, drumherum kannst du alles vergessen.
Aber nach Österreich kann man sich immer wieder zurückziehen und denkt,
da ist die Welt noch in Ordnung.
Ja. Ja. Jesse, kannst du das so bestätigen?
Es ist genauso.
Schön, Österreich, das Tristram der Welt. Nun, jetzt wollen wir mal damit starten, wie ihr alle zu Diablo gekommen seid. Also eure erste Erfahrung mit Diablo. Ecke.
Ja, meine erste Erfahrung mit Diablo war, dass Diablo das erste Computerspiel war, das ich gespielt habe, zusammen mit meinem Papa. Weil mein Papa nämlich ein Gamer ist, ist er auch immer noch. Und der hat sich dann Diablo das erste geholt, 1996. Da war ich 6 Jahre alt, also mich gab es da schon. Und dann habe ich, mir waren so 5, ja, egal, da habe ich mit meinem Papa auf jeden Fall gespielt. Und am Anfang durfte ich aber gar nicht selber spielen, weil Papa natürlich seine Runs machen wollte und deswegen durfte ich nur zugucken, weil er hatte ja sein Bild und alles fertig und dann hätte ich es ja richtig wahrscheinlich irgendwie reingeschissen und es nicht gut gemacht. Deswegen durfte ich nur daneben sitzen und ich habe dann Strichlisten gemacht, wie viele verschiedene Monster er wie oft umgelegt hat. Die waren sehr ausführlich. Und das war aber auch immer schwierig, weil dann habe ich mich manchmal auf seine Maushand gelehnt. Das ist natürlich auch ein Problem, weil er muss ja klicken, bis du wahnsinnig wirst. Aber irgendwann durfte ich dann auch selber spielen. Das war sehr aufregend. Das Gleiche ist dann natürlich auch bei Diablo 2 passiert. Da war ich dann mittlerweile ein bisschen älter und durfte selber spielen, habe auch selber gespielt. Und zu Diablo 3 tatsächlich, besonders zu Reaper of Souls, war ich dann schon bei der GamePro.
Ah, ja.
Und dann habe ich den GamePro-Test gemacht da. Oder die Preview, eins von beiden. Aber ich war auf jeden Fall die, die bei der GamePro zu dem Zeitpunkt am meisten mit Diablo am Hut hatte, weswegen das dann meins war. Und das war einfach ein schöner, nicht ein Zirkelschluss, aber ein schönes Ende vom Lied sozusagen.
Hört sich auf jeden Fall nach einem schönen Ende an. Ja. Wie hat denn deine Mom reagiert, als dein Vater dich zusehen hat lassen bei einem Spiel, bei dem er die ganze Zeit Dämonen tötet? Und zwar auch nicht nur irgendwelche, sondern die zerstückeln Menschen, da liegen Menschenleichen rum. Das war für deine Mom okay?
Die Menschen haben ja nicht wir zerstückelt. Also bei uns zu Hause ist das, also bis ich 18 war, galt, ich darf keine Spiele spielen, wo geschossen wird, wo ich selber schieße, und ich darf keine Menschen töten.
Aber Dämonen
in
sind
Spielen.
Okay.
In Spielen.
Sehr wichtig.
Ja. In Spielen. Aber Dämonen, Zombies, Gefallene ist alles kein Problem, weil es sind ja keine Menschen.
Ah, okay. Ja, also ich glaube, meine Eltern hätten das ein bisschen anders gesehen. Mit einem Spiel voller Dämonen. Jetzt muss man dazu sagen, klar, die Grafik damals war auch noch nicht ganz so brutal wie heute. Ich weiß nicht, ob ich ein 5-jähriges Kind jetzt hier so, während ich Diablo 4 spiele, das zuschauen lassen würde. Weiß ich nicht. Kommt vielleicht auch aufs Kind an. Du hast sicher ein sehr erwachsenes Kind.
Bestimmt. Ich würd sagen, es hat mir nicht geschadet, aber da weiß ich auch nicht. Da steht auch die Jury noch raus. Keine Ahnung. Das sehen wir dann. Aber es hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass ich Gaming mochte. Und danach habe ich dann auch Pokémon gespielt und Final Fantasy etc. pp. Also es ist auch in andere Richtungen gegangen. Aber nach wie vor ist Diablo, also vor allen Dingen auch Diablo 3, ist mein Cozy Game. Weil ich finde nichts entspannender, als einfach da rumzulaufen und so. Vor allen Dingen, weil Diablo 3, kommen wir bestimmt auch noch zu, die Ausweichrolle hatte. Und die Switch-Version hat ein Huhn, das für dich Gold einsammelt.
Oh ja.
Und das, wenn das nicht cozy ist, weiß ich auch nicht.
Ja, stimmt.
Hühner machen alles cozy.
Ja.
Das kann ich so nur bestätigen. Micha, wie ist es denn bei dir? Hast du auch familiäre Bezüge zu Diablo oder war das bei dir eher, das war dein Ding?
Hast du das auch recherchiert? Dann weiß ich schon. Nein, bei mir war es auch eine familiäre Sache tatsächlich, weil wir damals, mein Bruder und ich, mein Bruder ist deutlich älter als ich, 13 Jahre, 14 Jahre sogar, damals schon Fans waren von Blizzard. Dank Warcraft und Warcraft 2. Warcraft 2 damals noch relativ frisch gewesen, Warcraft 1 schon 2 Jahre alt. Und also wir wussten, die machen coole Spiele irgendwie. Und dann kam dieses neue Spiel von Blizzard und kurz vorher hatten wir irgendwie, gerade, weiß ich nicht, irgendwas anderes durchgespielt und dann gesagt, ja, wir brauchen irgendwas Neues und sowas. Lass doch mal dieses neue Blizzard-Ding ausprobieren, ne? Das ist irgendwie, sieht lustig aus und so. Naja, und dann war es halt Diablo. Ne? Und dann am Anfang, ich wusste ja gar nicht, was es ist. Ich kannte es nicht. Ich kannte auch irgendwie so diese uralt NetHack und so Sachen. Das kannte ich nicht. Dafür bin ich dann zum Glück auch noch ein bisschen zu jung. Aber das Tolle an Diablo 1 damals schon, ich habe direkt Gänsehaut gekriegt bei dem Tristram-Thema in der Einleitung. Das Tolle war einfach, du wirst sofort reingezogen in diese düstere Atmosphäre. Ne? Du kommst in Tristram an, du merkst sofort, oha, da läuft aber einiges schief. Ne? Plus, was du damals hattest, und ich habe es heute sogar mitgebracht, ist ein Handbuch noch. Gibt es da heute natürlich nicht mehr, dank digitaler Distribution. Ne? Heute lädst du die Spiele runter. Damals waren es physische Dinge, die man sich gekauft hat in Schachteln, Disketten, beziehungsweise CDs schon bei Diablo. und ein ausgedrucktes Handbuch, in dem man schon nachlesen konnte, welche Geschichte hinter diesem Universum steckt, illustriert mit diesen Schwarz-Weiß-Zeichnungen von Chris Metzen, der ja auch die Warcraft-Handbücher illustriert hat mit den gezeichneten Orks und Menschen und was da alles drin war. Und es war schon allein damals, noch bevor man angefangen hat zu spielen, so toll, sich da in diese, heute würde man sagen, die Lore, ich wusste damals nicht, was das ist mit 13, aber in die Lore reinzulesen, wo ja sogar schon große Übel erwähnt werden, die im ersten Diablo noch gar nicht vorkommen. Ne? Mit Baal und Mephisto stehen hier schon drin, mit ihrer Monsterbrut, die Brüder von Diablo, die es im ersten Teil noch gar nicht gibt, da geht es ja nur um Diablo, im zweiten Teil kommen die dann vor. Aber ich habe dieses Handbuch verschlungen, du hast dadurch schon Atmosphäre in dich aufgesogen, kommst dann ins Spielen. Das Erste, was du triffst, ist eine Leiche, die dir sagt, geh nicht in diese Kirche, so ungefähr. Und dann denkst du dir, okay, ich gehe in diese Kirche. Und jetzt lasse ich mich mal so richtig vermöbeln von dem Typen mit dem Fleischerbeil. Also, toll.
Ja, hört sich auf jeden Fall nach einer sehr gesunden Kindheit an bei euch beiden. Ja. Es hat euch nicht geschadet. Ihr sitzt unter anderem deswegen jetzt hier.
Ja, entscheidet selbst, ob das was Gutes ist oder nicht. Aber definitiv.
Aber ich finde es spannend, dass es damals schon so viel Geschichte gab, weil Diablo ist ja vor allem jetzt in den ersten Teilen nicht unbedingt für seine Geschichte so bekannt gewesen. Ja, die Cutscenes, dafür war Blizzard immer bekannt, die Cutscenes sind großartig, aber Geschichte haben sie ja erst mit der Zeit immer mehr dann auch in den Spielen implementiert.
Ja, also was es damals schon gab, noch das vielleicht noch kurz bevor Jesse auch mal was sagen darf, ja. Was es damals schon gab, waren ja im Spiel verteilt Bücher, diese Tomes, war ja damals alles auf Englisch, wo du dir Geschichten vorlesen lassen konntest, auch aus dieser Welt, die so vertont waren von irgendeiner coolen Stimme, dann so pay heed and bear heed and pay witness to the truth that lies herein und sowas. Ich kann das nicht, bei mir klingt scheiße, aber im Spiel war das, es war halt so cool, es war eine relativ simple Art natürlich jetzt verglichen mit Diablo 2 mit seinen ultra geilen Cutscenes oder natürlich jetzt auch mit Diablo 3, 4, wie da Geschichten erzählt werden, relativ simple Art das zu vermitteln, aber so stark. Du gehst halt in so einen uralten Keller und findest da ein uraltes Buch, was dir erzählt, wie schlimm alles ist. Ja, wieder heim.
Wieder?
Wie bei meinen Eltern.
Keller.
Ja, der wo die, Keller. Wo die Bücher liegen, ja, die alten.
Da hast du sicher viel Zeit verbracht.
Woher weißt du das?
Gut recherchiert.
Ist sehr gut.
Jesse, jetzt mal zu dir. Du hast ja mit Diablo 3 angefangen. Wie kamst du bei dir damals dazu? Und hast du auch schon Familienmitglieder gehabt, die das vielleicht auch gespielt haben?
Also, hier wurde von Story erzählt. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Also, ich bin echt überrascht. Man hört immer was Neues, so Bücher und so weiter. Also auch die Cutscenes, die es angeblich geben soll. Wusstet ihr, dass ihr mit Escape jederzeit alles überspielen könnt und dadurch die kostbare Zeit dieses 15-Minuten-Videos einspart? Ein kleiner Profi-Tipp. Aber bei mir gab es nicht über die Familie, weil ich bin der Ältere. Also von dem her nicht. Also ich war der Erste, der in das Diablo-Universum einstieg und das hatte einen ganz einfachen Grund. Ich wurde zu langsam für Shooter. Ab einem gewissen Alter, also 14, bist du dann zu langsam für Shooter und dann dachte ich mir so, ich schaue mir mal dieses Diablo an. Und dann kam ich drauf, das entspannt ja voll. Wenn du da hunderte Stunden genau entspannt im Kreis läufst, das ist jeder, also Diablo 3 Cozy Game, das kann man jederzeit so unterschreiben. Beste Spiel der Welt. Du weißt, was zu tun ist, du läufst, der Puls fährt runter, das ist unglaublich gut. Also das ist der absolute Wahnsinn. Ich habe vorhin gesehen, ihr könnt Meldungen aus dem Chat einfließen lassen. Dadurch, dass die Chats zusammen sind, ist das eine gefährliche Geschichte. Aber mein Chat oder euer Chat kann ja gerne mal reinschreiben, mit wie vielen Jahren sie bei Diablo angefangen haben. Und alle unter 16 müssen wir halt rausschneiden. Aber im Endeffekt eben, wie gesagt, also Diablo 3 leicht verspätet, weil bei mir ging es kurz mit vor Reaper of Souls dann los. Also schon ein bisschen Diablo Basic und dann rein und da habe ich einfach für mich erkannt, hey, das finde ich ganz gut. Und da musste ich erschreckend feststellen, nach der Abschaltung des Auktionshaus, wo ich dann nicht mehr in Urlaub fliegen konnte, weil ich keine Items mehr verkaufen konnte, dass viel weniger Leute Diablo spielen. Und dann dachte ich mir, ich mache einfach ein paar Videos und bringe die Leute zu Diablo zurück und das wird alles wunderbar und großartig.
Aber so. Heißt es, du hast dich wirklich mit der Story nie wirklich auseinandergesetzt, weil die Story ist ja schon auch was, was zumindest für mich was ist, weshalb ich für Diablo auch viele Gefühle habe, weil ich halt unter anderem jetzt auch für Lilith, wie man vielleicht auch sieht, dass ich ihre Story einfach sehr, sehr gut finde, aber auch damals, als das erste Mal die Engel kamen, also diese Engel waren ja
die Engel.
So eindrucksvoll und haben nochmal ein neues Bild eröffnet von dieser Welt, wo du dachtest, okay, ja gut, das ist ganz klar, die Dämonen sind böse. Und dann kommen die Engel und denkst dir, ja, warte, nein, nicht da. Warum sind die auch böse? Warum will mich denn alles hier umbringen?
Also die Engel, in das vielleicht als kleine Tangente. Übrigens noch vielleicht kurz an Jesse. Die Story ist diese lästige Pflichtaufgabe, die du einfach, durch die du dich ackern musst, bevor endlich das Endgame kommt. Ja, also der Teil des Spiels, wo man dann einfach gar nicht mehr irgendwie rauskommt. Aber die Engel, das Engel-Design von Diablo verdient eigentlich mal einen eigenen 6-stündigen Thementag, wo man einfach nur da sitzt und drüber sinniert, wie großartig es ist. Also generell finde ich Design, auch der Monster und der insbesondere ne, Diablo Mephistobal, der großen Übel, auch Nalilith in dem Inarius in Diablo 4, großartig. Aber diese Engel, diese Kuttenwesen, wo du nicht mal das Gesicht siehst, nur diese leere Kutte ja eigentlich, wo der Kopf sein müsste, mit diesen Tentakelflügeln, die überhaupt nicht diesem typischen Puttenengel Bild entsprechen, was man im Kopf hat, mit so netten Flügelchen und ne, so quasi ein nacktes Baby mit Flügelchen oder sowas, sondern Badass ist, glaube ich, sagt man, fasst es gut zusammen. Und dann in Diablo 2 diese Cutscene, wo Tyrael kämpft gegen Tal'Rasha, gegen diese Mumie, die ja den Geist von Baal, den Seelenstein von Baal in sich trägt. Und ich habe das 140 Mal gesehen. Ja, Jesse hat es geskippt, hast sofort Escape gedrückt, hast gesagt, nee, komm. Aber ich habe diese Cutscene habe ich so oft so sehen, ein ausdrucksloses Gesicht.
Alter, ich muss da ehrlich sagen, also mein gesamtes Diablo-Lore-Wissen in meinen 20.000 Diablo-Stunden besteht aus dem wunderbaren GameStar-Video. Das hatte ich als Vorbereitung für das Quiz und das ist, da habe ich auch die Cutscenes zum ersten Mal gesehen. Also das glauben viele nicht, aber ich wusste auch nicht. Also es ist für mich nicht so wichtig, warum wir jetzt hier kämpfen. Und ob wir gegen Engel oder Dämonen kämpfen. Hauptsache, wir kämpfen und wir finden. Also, das ist, ja. Aber ist gut, jeder findet seinen Teil in Diablo. Ist doch super, ne? Ja. 2-3 Leute schauen die Story, 2000 spielen. Also ist doch super.
Also ich glaube, in diesem Talk bist du in der Unterzahl. AK ist schon...
Also für den ersten Teil und den zweiten Teil habe ich die Story nicht als Kind... War mir egal, warum. Hauptsache hack, 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 hack. Es hat halt Spaß gemacht. Ich habe es mir im Nachhinein dann nochmal angeguckt. Aber Diablo 2 zum Beispiel war ja auch ewig nicht gut auf dem PC spielbar. Das heißt, da habe ich es dann auch, und ich war sehr lange auch Konsolenkind, GamePro-Redaktion, dementsprechend Konsole auch im Fokus. Und habe erst bei Diablo 3 wieder so richtig angefangen, auf die Story zu achten. Was ja cool war, weil die Story war richtig gut. Und die Engel waren cool, badass, stimme ich auch zu. Aber ja, ich muss sagen, das habe ich erst auch wieder im Nachhinein. Also bei mir war auch eher das Hack'n'Slay und dann Story, aber Story war ja auch gut. Ich habe mal den Komponisten interviewt von Diablo. Ja, und der war richtig cool, weil der hat mir so viel erzählt, was dann zum Beispiel hinter, es war um Diablo 3 drumherum und der hat so viel erzählt, was quasi für ihn reingeflossen ist an der Szene, Spoiler, wo Lea auf ihren Papa verzichtet, sage ich jetzt einfach mal im sehr weiten Sinne. Ich weiß nicht, ob ich hier noch jemanden spoilern kann.
Ja, Jesse, der hat es ja nie gesehen.
Ja, stimmt. Ja.
Aber ich weiß auch nicht, wovon du redest. Also von denen ich will ich auch nicht gespoilert werden.
Auf jeden Fall, nachdem der hat so viel erzählt, was da alles reingeflossen ist, habe ich mich so schlecht gefühlt, weil ich dachte so, oh, vielleicht sollte ich mir die anderen Sachen auch nochmal angucken, weil Diablo 3 war ich ja dabei, wegen Test und so. 2-1 war da noch nicht so, deswegen
Ich glaube, man muss auch immer ein bisschen auseinander dividieren zwischen Story und Atmosphäre. Mhm. Ne, weil ich glaube, bei Diablo ist es ja jetzt nicht so, dass es viele Wendungen und Twists und sowas gibt oder dass du da am Ende erfährst, Diablo war gar nicht der Böse, sondern es war der Typ, den du ganz am Anfang kennenlernst und der Stern vor der Kirche liegt oder so. Ne, ist ja nicht so. Wobei, das mit dem Jungen in Diablo 1, also für alle, die es noch nicht gespielt haben, oha, da habe ich geguckt. Mhm. Egal. Aber Atmosphäre ist halt ultra stark und das spielt ja auch mit in das rein, was Jesse gerade gesagt hat, denn Atmosphäre hat ganz viele Bausteine in Diablo. Der erste ist, und darüber habe ich mal lustigerweise auf dem Flur bei Blizzard in Irvine gesprochen, mit dem Animationsdesigner von Diablo 3 beim Pizzaessen, weil der stand halt zufällig neben mir und man möchte ja dann irgendwas reden. Und dann habe ich halt mit dem drüber gequatscht, was der so macht. Also ich wusste nicht, dass er der Animationsdesigner ist. Und der hat halt gesagt, er ist dafür zuständig, wie Dinge sterben im Spiel. Also wie die Monster umfallen. Und was für ein wichtiger, oder? Genau, geil. Weil was für ein wichtiger Teil des Spiels ist, es ist einfach, wenn du irgendwas kaputt gehackt hast, wie es zugrunde geht.
So wie dieser grüne Typ, der so ganz langsam,
ja.
Den fand ich toll.
Ja, oder wie das so auseinanderflatscht.
Ja, wenn es halt eben so richtig spritzt. Ja. Das hat sich auch gut angefühlt.
Ich muss mich ganz kurz auf der Tonspur noch korrigieren übrigens, weil ich nämlich gesagt habe, man konnte Diablo lange nicht so gut auf dem PC spielen. Auf meinem PC, den ich hatte, der war nämlich scheiße. Und da ging das nicht so gut. Also die anderen Leute konnten das wahrscheinlich sehr gut spielen. Aber ich hatte lange nicht die Möglichkeiten, das gut zu spielen.
Bedeutet, bei dir war der pure Horror nicht die Atmosphäre, sondern dein PC.
Richtig, weil ich hatte halt eher Konsolen und mein PC. Ich hatte sehr lange nicht die besten Windows-Versionen. Es war einfach traurig. Habe ich mittlerweile revidiert.
Jetzt ist die Frage, Micha, damals, als du eben dem Butcher das erste Mal begegnet bist, hattest du wirklich Angst? Also hast du dieses Gefühl gehabt, das ist jetzt ist es vorbei?
Ja, natürlich, ja, weil damals war es ja noch nicht so, dass man respawned ist, nachdem du gestorben bist, sondern du bist tot. Also es war ja quasi Permadeath mit Neuladen dann. Und die ersten 40 Begegnungen mit dem Butcher, bis man mal verstanden hat, wie die Mechanik funktioniert, waren, man stirbt. Und damals, ich weiß, für euch jungen Spunde ist das alles kein Thema mehr, aber es gab ja kein Internet, um zu gucken, wie besiege ich den Butcher. Sondern dann war es halt, okay, jetzt musst du halt ausprobieren, jetzt musst du damit klarkommen. Und ich hatte, das war für mich, das war purer Horror. Das war schlimmer als Resident Evil oder sowas. Weil das einfach, du standst halt wie der Hase vorm Metzger sozusagen und musst dir erstmal überlegen, wie kommst du da klar? Und um vielleicht das zweite Atmosphäre-Element, was da eine ganz wichtige Rolle spielt, auch bei diesem, gerade was diesen Angst- und Bedrohungsfaktor angeht in einem Diablo, ist der Lichtradius. Ich finde, der Lichtradius ist eine der besten Erfindungen dieser Serie, über den man nie bewusst nachdenkt. Es sei denn, du hast irgendwie Diablo 2 ein Item, was den Lichtradius erhöht, oder gab es ja, aber dieses um dich herum, je weiter du um dich herum wegschaust auf dem Bildschirm, desto schwärzer und bedrohlicher ist es. Und nur du selber bist diese kleine Fackel in der Nacht, die da durchwandert, dieses kleine Lichtlein der Hoffnung mit deinem Schwert oder Zaubersprüchen oder was auch immer du hast, um dich da durchzusetzen. Und ich finde, bis heute das am wenigsten, glaube zumindest bei allem, was ich über Diablo lese, höre, sehe, das am wenigsten diskutierte, aber finde ich mit wichtigste Feature, das es gibt für Atmosphäre in so einem Hack and Slay, ist einfach Licht.
Also Licht ist definitiv ein wichtiger Faktor, den man ja auch jetzt immer wieder sieht. Also klar, die Engel leuchten, aber dadurch wirkt halt auch alles drumherum noch dunkler und düsterer, was ich auch immer wieder spannend finde, auch bei einem Narius oder so.
Auch der Punkt, ne? Unter der Kutte der Engel ist Dunkelheit. Ja. Die tragen, ja, es gibt irgendwie eine Lore-Erklärung dafür, die völlig so komisch ist, von wegen, das ist nur irgendwie ihre Form und ihre echte Form können Menschen gar. Das ist mir doch egal. da bin ich bei Chessy. Das ist, ja, okay, jetzt sind wir zu tief drin. Das ist das Rabbit Hole jetzt. Aber es sieht halt so gut aus und es ist so eine kräftige Bildsprache alleine. Ja. Ach, könnte ich mir einfach so Engel-Videos angucken.
Definitiv. Ich glaube, Jesse nicht. Die Frage ist, Jesse, hast du diese Angst denn trotzdem auch gespürt? Also hast du diese Beklommenheit, die eben...
Das, was Micha gerade meinte, wenn du das erste Mal auf den Butcher triffst, wie besiege ich den und so weiter. Bei mir war es ein bisschen anders. Bei mir war das dann so, wer ist er und was will er von mir und warum geht er nicht weg? Und dann hat er mich halt getötet und dann dachte ich mir so, was ist jetzt passiert? Das muss ein Spielebug sein. Ich muss mal nachfragen. Du, da war so ein großer, so ein jemand mit so einem Schlachtbeil, der hat mich gekillt. Wer ist das? Was will der? Den musst du töten. Ah, okay. Also es war ein bisschen eine andere Erfahrung, weil ich kam jetzt mal unabhängig davon ja bei Diablo 4 das erste Mal, weil der Butcher war ja ein ganz großes Ding. Wenn du da so reingehst und du spielst so den ersten Dungeon und dann kommt der um die Ecke und geht nicht mehr von dir weg. Und der läuft nach und der läuft nach und der läuft nach und denkt so, was will denn der? Wer ist denn? Was will denn der? Und so. Also, ja. Und das war, ja. Also danach bekam es mit der Angst zu tun, weil wenn du Hardcore spielst, dann ist es, wie es Micha sagte, der Permatod. Also da war es gefährlich. Also ich hoffe, dass in dem Butcher nochmal ein bisschen höher drehen. Jetzt weiß ich, wer es ist.
Aber Hardcore zu spielen, habe ich nie über mein Herz gebracht. Mhm. Weil das, also wirklich dann, wenn der Charakter stirbt, ist er weg. Komplett weg und gelöscht für immer. Es steht nur noch dieser Grabstein im Hauptmenü oder der Geist oder was auch immer. Nee, das kann ich nicht. Da wäre ich dann zu frustriert. Ich will einfach für immer den allerersten Charakter haben, den ich angefangen habe.
Ja, aber du hast doch eine Ruhmeshalle. Da gibt es eine Ruhmeshalle, da kannst du nachschauen, welcher Gegner dich getötet hat und wie viele Stunden deines Lebens du verloren hast.
Ja, super. Genau, das war ja doch schlimmer.
Das klingt auf jeden Fall toll und gar nicht frustrierend.
Ja. Ja. Nee, aber Hardcore, also ich glaube, dann hätte ich auch richtig Schiss gehabt, weil so wusste man, also ja, trotzdem das erste Mal, wenn du auf so harte Gegner triffst, egal wen, ist es erstmal so, oh shit, okay, jetzt wird es wirklich anstrengend, wenn du dich davor durch Monsterherden geschnetzelt hast und du dachtest, oh, eigentlich ganz schön, entspannt, im Diablo 3 wirklich, ich kann mich euch da nur anschließen, ich habe das auch super gerne, wenn ich nach der Schule heimgekommen bin, Diablo angemacht und erstmal runterkommen, super angenehm, aber dann, wenn halt so ein großer Gegner kommt, dann ist erstmal so, oh shit, okay, was mache ich jetzt? Ich wollte doch entspannen, das fühlt sich gerade nicht mehr entspannt an. Aber wenn du dann gestorben bist, wusstest du, ja okay, aber ich kann ja nochmal rein, ich weiß ja jetzt, worauf ich mich einlasse. Das ging dann schon. Ich glaube, das war damals schon nochmal ein anderes Gefühl und in Hardcore, das könnte ich nicht. Da ja. Dann auch zu sagen, okay, jetzt ist es ganz vorbei, nachdem ich stundenlang das ja eigentlich auch zum Entspannen gespielt habe, dann ist es ja gar keine Entspannung mehr, oder? Also
ja, du hast ja die Erfahrung mitgenommen und beim nächsten Mal weißt du dann, worauf du achten musstest. Also man muss dazu sagen, ich verstehe schon, dass Hardcore nicht für jeden was ist, aber man muss es einfach mal probieren, weil man erlebt Diablo anders. Und man lernt die Bosskämpfe ganz genau oder vor allem die World-Bosse oder so. Also da merkst du ganz genau so, oh, es ist nicht egal, ob ich davor oder dahinter stehe. Mhm. Ja, und der Puls geht auch nach oben. Also es ist auch ein ganz gutes Cardio.
Ja. Ja, definitiv. Movement war ja halt eine der wichtigsten Sachen auch in dem Diablo 3, gerade in den höheren Schwierigkeitsgraden. Auch zuerst bei der ersten Version von Inferno, vom höchsten Schwierigkeitsgrad, war es ja wirklich, wo stehe ich? Und dann super schnell reagieren, wenn unter dir die Giftbubble aufgeht oder die Fluchbubble oder sonst was, weil sonst tot.
Ja. Ja?
Und dann ist es kein Zen mehr. Dann ist es wirklich Anspannung pur. So.
Ja, purer Stress.
Ja.
Ich meine, das ist auch mal cool und das ist auch schön und das kann dieses Spiel oder das können diese Spiele halt auch.
Ja, klar.
Und viele Leute spielen es auch dafür. Deswegen, ich verstehe auch, warum Leute Hardcore spielen. Ich sage nur, das ist nicht mein Approach an dieses Spiel. Ich glaube, das geht vielen da draußen so und andererseits haben auch ganz, ganz viele Bock auf Hardcore. Hardcore ist eine eigene Bubble. Story-Leute sind eine eigene Bubble und dann gibt es da noch Leute, die halt einfach nur entspannen wollen und mal abends so ein bisschen reinzocken wollen. Was war denn für dich, was hat für dich diese Atmosphäre ausgemacht? AK, war es das viele Blut? War es das die Dunkelheit, das Dreckige, was ja dann vor allem in einem Diablo 3 sehr aufgelöst wurde? Da haben viele gesagt, ah, das ist aber viel zu bunt, das sieht alles viel zu glücklich aus. Wo ist denn mein dreckiges altes Tristram hin?
Nee, ich mag es eigentlich, wenn es nicht so dreckig ist. Das ist ja auch der ewige Gripe, den ich mit so Postapokalypse-Spielen habe, dass da einfach immer staubig und dreckig ist und einfach niemand wenigstens eine Blume in seine Wohnung stellt. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Aber bei Diablo ist es eher so, dass was mir am meisten Spaß macht, ist tatsächlich mit Builds zu experimentieren. Das Setting selber finde ich cool. Ich mag diese ganzen Räume, dieses ganz klassische. Ich habe was bei Hero Quest, dem Brettspiel, glaube ich, auch so. Du machst einen Raum auf und du weißt nicht, was dich erwartet. Du gehst einen Gang entlang und du hast keine Ahnung, was kommt. Und dann dazu kommt diese Draufsicht, die halt super, ich mag diese Art von Spielen sehr gerne, weil ich dann automatisch eine Übersicht habe. Aber du hast dann doch keine, wegen der Geheimen und Türen und so. Das finde ich toll. Und was ich halt wirklich am liebsten mag, ist komplett ohne Guide da reinzugehen und einfach zu gucken, okay, ich habe einen neuen Skill freigeschaltet. Ist das die Art zu spielen, was ich am geilsten finde? Oder mache ich das lieber so und dann probiere ich nochmal das und das aus? Und dann natürlich einfach diese Loot-Spirale, die macht mich einfach glücklich. Ich kriege noch schönere Sachen, dann renne ich in die Stadt, dann transmogge ich die, damit die zu meinem Outfit passen. Dann geht es wieder los, will ich direkt das nächste, renne ich wieder zurück. Aber einfach dieses, ich gehe dahin, ich metzel alles nieder und dann stecke ich mir die Taschen voll mit coolen, glitzernden Dingen. Das macht mich glücklich.
Verstehe ich. Also der Loot ist ja ein ganz wichtiger, essentieller Punkt dieser Spiele. Warum macht er uns denn so süchtig? Also wie schafft es Diablo, dass wir immer mehr Loot wollen?
Als Moderatorin des GameStar Talks will ich die Winterzeit nutzen, um endlich den Pile of Shame abzuarbeiten. Doch neben den ungespielten Games in meiner Steam-Bibliothek gibt es auf meinem Schreibtisch einen viel nervigeren Stapel, um den ich mich mal kümmern sollte. Ganz oben auf liegt der Endboss, die Steuererklärung. Bevor ich die mache, erledige ich lieber langweilige Nebenquests im Haushalt oder sortiere alle meine Kabel. Aber einfach skippen heißt halt Loot liegen lassen. Doch es gibt einen Easy-Mode. Taxfix. Per App oder Browser habt ihr zwei Wege. Entweder den Frage-Antwort-Modus, simpel wie ein Tutorial, oder ihr lasst euch im Experten-Service carryen. Da übernehmen unabhängige Steuerberater den kompletten Papierkram für euch. Das lohnt sich. Laut Statistischem Bundesamt kriegen 9 von 10 Leuten Geld zurück. Im Schnitt um die 1000 Euro. Dafür bekommt ihr ein ordentliches Hardware-Upgrade. Startet jetzt in der App oder auf taxfix.de. Die Selbsteingabe gibt's ab 39,99 und mit dem Code GAMESTAR26 spart ihr 5 Euro, wenn ihr bis Ende März zum ersten Mal abgibt. Damit habt ihr Steuern einfach durchgespielt.
Naja, es ist auch da wieder das Loot-Geräusch auch in deinem Intro hat da schon ganz guten Hinweis gegeben. Es ist halt einerseits so ein Ton, so eine Belohnungsebene im Ton, ne, dass du weißt, okay, jetzt fällt der Goldhaufen, Klimper, es fällt irgendwie das Monster um. Allein das schon, das wieder zu hören und zu bekommen und zu wissen, jetzt kriege ich was, ist so ein kleiner Dopaminschub und so ein Belohnungseffekt. Es ist ein haptischer Effekt dadurch, wie du halt auf das Monster klickst und dann brunst es auseinander, je nachdem, wenn du die entsprechende Waffe hast oder sowas. Also diese Befriedigung, dass die Aktion dich ausführt, das ist ja das Ding, ne, was ich gerade vorhin gesagt habe, dieses wie Dinge sterben, ist ja nicht, du haust drauf und es fällt einfach um. Du haust drauf, du kippst es einfach um wie ein Brett im Baumarkt. So ist es ja nicht. Sondern je krasser es wegexplodiert, desto befriedigender ist es ja, weil es halt ein klarer Effekt meines Handelns ist. Also ne, man spricht auch von Selbstwirksamkeit. Ich möchte ja spüren, dass das, was ich tue, so einen richtig starken Effekt hat. Und ja, wenn es einen richtig starken Effekt auf ein Monster hat, was dann so auseinanderspunzt, dann ist es halt schon cool. Ne? Also das ist stark. Und das, ich glaube, auch mit eines der Elemente davon ist halt dieses Eskalierende dann bei der Beute, sowohl was den Ton angeht, wenn sie runterfällt, als auch was den visuellen Effekt angeht, wenn sie runterfällt, wenn ein Legendary droppt. Ne, das haben sie in Diablo 3 oder 4 dann richtig stark gemacht, dass du hast einen eigenen Ton, du hast dieses Bing und dann ist da dieser Lichtstrahl in diesem Orange, Gold, whatever, ne, was es auch immer sein soll. Und das ist das Gefühl, oh, ja, Mensch, jetzt habe ich was richtig Geiles gefunden, was am Ende ja auch noch in den neueren Spielen insbesondere, weil die halt detaillierter sind, auch noch gut ausschaut. Mhm. Na, dann hast du halt irgendwie, weiß nicht, 5 Kuhköpfe, die um dich rumfliegen. Nee, weiß nicht, aber irgendwas, was halt einfach sich auch wirklich als eine Belohnung ist, plus was vielleicht sogar deine Bild dann verändert, weil du eine Waffe gefunden hast, die halt irgendwie, weiß ich nicht, Gegner, die eh schon vereist sind, nochmal Zusatzschaden zufügt, aber du hast bisher nie Eis benutzt. Und dann denkst du, okay, was wäre denn jetzt, ne, wenn ich zusätzlich noch auf Eiszauber setzen würde oder sowas ausprobieren, damit ich diese Waffe einsetzen kann, dann geht dieses Basteln wieder los. Dann klappt es tatsächlich und du bastelst irgendwas, was funktioniert, haust damit Monsterplatten, hast diesen Effekt, den man auch hat, wenn man ein Puzzle löst oder so. Ich habe eine Lösung gefunden. Ich habe nicht bei Jesse geguckt, was die beste Build ist, was immer mein erster Impuls ist natürlich, weil da gibt's halt geile Builds, aber es selber so irgendwie sich zurechtzubauen, dann bin ich so bei AK einfach, ist das Befriedigendste auf der Welt. Und manchmal finde ich es sogar befriedigender, als den perfekten Bild sich irgendwo rauszusuchen, weil es halt meiner ist. Also mein Paladin, den ich mir damals gebaut habe in Diablo 2, den ich bis in die Level 80 gespielt habe, über Monate, Jahre hinweg, und der auf Level 72 die beste Rüstung im Spiel gefunden hat. Dieses Arcanes Heldenmut in der Version, bevor sie kaputt gepatcht wurde. Also es kam dann ein Patch, der diese Rüstung geschwächt hat. Ich habe sie vorgekriegt und dann durfte man sie behalten mit den Stats, die sie hatte. Das war so ein tolles Erlebnis. Das Problem war nur, ich konnte sie noch nicht benutzen, weil die konnte man erst ab Level 75 benutzen. Was musst du machen? Weiterspielen. Und also es ist halt so eine geölte Mechanik, einfach aus Bild, Ton und Gefühl. Das funktioniert.
Jesse, was war das denn für dich für ein Gefühl zu wissen, du baust jetzt eben genauso wie Micha und AK deine Builds, aber da draußen sind tausende Leute, die darauf setzen, dass du die geilsten Builds baust, dass du weißt, was du tust.
ja, Das hat mich mal selbst überrascht, muss ich mal ganz ehrlich sagen. es ist halt einfach mal so, also ich kann euch da mich da nur anschließen. Bei Diablo ist es so, dieses Gefühl, wenn du jetzt ein Item anlegst und du wirst danach stärker. Also Diablo hat ja auch viel so ein bisschen was mit Rache zu tun, weil irgendwann kommst du auf einen Gegner, der dich besiegt. Und dann denkst du dir, niemals. Und dann gehst du wieder ein bisschen Loot farmen. Und dann kommst du zurück und wie der dann stirbt, das gibt dir so eine Befriedigung, weil du fährst den einfach um. Also Diablo, wenn es wirklich in diese Farmskillungen geht, da geht's ja, da platzen ja die Monster links und rechts weg. Also das muss man ja ganz klar dazu sagen, das ist ja auch ein ganz spezieller Punkt bei Diablo und von diesen Skillungen. Ich muss aber dazu sagen, dass diese Builds, die man gebaut hat mit diesen ganzen Wechseln, ich glaube mittlerweile, dass ein bisschen selbst experimentieren für die Leute wichtiger wird, weil es wird nichts mehr gelesen und dann funktionieren viele Sachen nicht. Also früher mal ging das noch in Diablo 3 mit den wunderbaren Sets. 6 grüne Items, jedes angezogen, der Set-Boni kam und du konntest alles töten. Aber jetzt mittlerweile musst du da natürlich ein bisschen nachschauen, wie was funktioniert und so. Und dann bietet es sich dann einfach an, mal kurz drüber zu lesen und was aktuell gut geht. Es ist nicht die Frage, was ist der stärkste oder die stärkste Build für die höchsten Bitstufen, sondern welcher Build braucht am wenigsten Tasten? Sondern was ist der Skillung, weil da kommen wir wieder auf dieses Cozy Game, ja, wo jetzt zum Beispiel der Paladin, so ein Auradin mit so einer Holy Nova einfach alles tötet und ich laufe durch die Gegner durch, die sterben und links und rechts kommen die Sternchen und die Items. Nebenbei läuft meine Lieblings-Netflix-Serie. Also das bringt die Leute so nach einem Arbeitstag richtig zurück. Also da muss ich echt sagen, ob da jetzt ein bisschen höher oder weniger höher die Builds gehen, das ist egal. Also es muss sich auch komfortabel spielen und jeder hat ein bisschen einen anderen Anreiz, weil viele mögen einfach nicht solche Piano-Skillungen. Du weißt nicht, ob du Klavier spielst oder Diablo spielst, weil du so viele Tasten drücken sollst. Also viele mögen einfach, das muss sich gut anfühlen, das muss sich mächtig anfühlen und dieser Trefferfeedback und dieser Monster-Metzelspaß, da muss ich jetzt wirklich Maurice zitieren, da hat er wirklich einen Punkt gehabt. Also das war absolut richtig, das trifft halt kein Spiel so gut wie Diablo. Und Diablo 3 war da am besten. Also wie da die Monster gestorben sind, wie du da die wegmetzeln konntest, war ein absoluter Wahnsinn. Ist unglaublich gut.
Ja, Shoutout an die Kadaverexplosion. Also wenn ja, wir über einfach befriedigendes Durchmarschieren durch Monstermassen, während um dich rum alles explodiert reden, dürfen wir nicht, geht ein Herz raus an die Kadaverexplosion, weil es gibt so tolle Builds. Auch da der Necromancer, als er rauskam für Diablo 3, das erste, was es gab, war ein Kadaverexplosionsbild. Mein Bruder, der super tief in Diablo, mein Bruder spielt quasi nur Diablo und ein paar Nintendo-Spiele. Und der ist da immer sofort super tief drin. Schaut auch echt, also tatsächlich viel Chessy. Liebe Grüße an der Stelle.
Tut mir leid.
Und ja, du bist schuld. Du hast mir meinen Bruder weggenommen. Ja, mein Bruder hat Diablo verloren. Plötzlich ist es ein ganz anderer. Nein, also er liebt das sehr. Und einer der ersten Builds, den es gab für diesen Necromancer, war halt direkt dieser Kadaver-Explosionsbild, logischerweise, wo du irgendwie 3 Knochenspeere wirfst, dann hast du genug Spirit oder was die Ressource war, angesammelt und dann sprengst du alles in diesem Level. Und es gibt nichts Besseres.
Ja, doch. Also das Trefferfeedback war definitiv gut und es macht einfach sehr viel Spaß.
Ja, da gibt es ja nicht mal mehr Feedback, da explodiert einfach alles. Da merkst du also, wie da ein einzelnes Monster stirbt, ist absolut belanglos, sondern du bist nur noch in einer Wolke aus Fleisch.
Blut,
Fleisch, Körperteilen.
Ja. Oh ja, das fühlt sich gut an. Es hört sich weird an, aber es fühlt sich echt gut an. Jetzt haben wir schon immer mal wieder über Klassen gesprochen. Hattet ihr denn über alle Spiele hinweg eine Klasse, wo ihr sagt, das war mit Abstand meine Lieblingsklasse? Okay.
Ich habe bei jedem Spiel eine andere.
Okay.
Also bei Diablo 2 zum Beispiel ist es die Amazone, weil ich Wonder Woman spielen wollte. Die heißt bei mir auch immer Diana Prince. Und ich habe gestern nochmal Diablo 2 angefangen und die Assassinin gespielt. Das war irgendwie einfach nicht richtig. Obwohl ich eigentlich Assassinen als Builds richtig cool finde. Diablo 3 mochte ich am liebsten die Monk.
also die Mönchin, das war ja keine Nonne. Ich weiß nicht, also ich weiß gar nicht, was da die gute Übersetzung ist, aber das war einfach mein liebster Bild. Ich mochte aber auch gern die Kreuzritter, einfach weil er ein Pferd hatte. Das finde ich einfach geil. Ich, so My Little Pony-mäßig da durch und alles niederwalzen, finde ich großartig. Aber generell, ich probiere immer alle aus. Ich bleibe aber meistens auf den Builds hängen, wo ich persönlich direkt aus nächster Nähe auf die Fresse geben kann, weil mich das einfach glücklich macht. Aber auch gerne noch Sachen schießen oder so große Area of Effect Sachen mache ich auch gerne und Dinge, die explodieren, Leichen zum Beispiel. Auch
ja. Ja, doch, hört sich auf jeden Fall nach einer guten Mischung an. Die Amazone, das ist was, sowas würde ich mir jetzt nochmal wünschen. So eine Amazone, falls Blizzard zuhört. Wäre schon cool, weil die fand ich in Diablo 2 auch, das war mit Abstand mein Lieblingscharakter in Diablo 2. Wie ging es dir da, Micha? Hattest du...
Also ich würde danach antworten, was der Charakter war, mit dem ich am meisten Lebenszeit verbracht habe, nämlich dem, das ist tatsächlich der Paladin. Also wirklich der Diablo 2 Paladin von Release bis, naja, nicht ganz Diablo 3, aber auf jeden Fall jahrelang nur an diesen einen Charakter. Tatsächlich, auch wenn der Chat schon in die Richtung argumentiert hat, nie als Hammerdien, also nie mit um mich herum kreisenden Hämmern, weil das fand ich immer blöd. Weil ich mir dachte, ich bin ja kein Handwerker, ich bin hier Abgesandter der Göttlichkeit. Obwohl natürlich ein Hämmerdien super Spaß macht, einfach mit diesem Wirbel an Hämmern um dich rum irgendwann. Aber der mit seinen Auren und vor allem, wenn man ihn hochgelevelt hat und eine Waffe hatte, die Attack Speed erhöht, also Angriffsgeschwindigkeit, plus du hast Fanatismus als Aura, die Angriffsgeschwindigkeit erhöht, plus du hast Eifer als Angriff, der Angriffsgeschwindigkeit erhöht, dann hast du mit diesem Paladin, warst du einfach so eine Fräsmaschine. Also du bist wirklich, das war nicht mal die stärkste Skillung oder so, aber du hast so schnell einfach zugeschlagen, du bist einfach durchgefräst durch alles. Besser als der Butcher. Endlich. Weil der Butcher war ja auch mit seinem Hackebeilchen so hupp, 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 hupp. Und dann warst du tot. Und dann mit dem Paladin konnte ich das endlich zurückgeben.
Wie ist es bei dir, Jesse? Hattest du auch eine Lieblingsklasse? Oder ich meine, du hast ja alle sicher mal gespielt.
Ja, aber ich habe eine eindeutige Lieblingsklasse. Also ich habe praktisch die Hälfte meiner Diablo-Spielzeit mit einer Klasse gespielt und das war der Barbar. Und dort wahrscheinlich als Wirbelwind-Barbar. Und ich bin fix davon überzeugt, dass jedes Spiel scheitert, wenn es keinen Wirbelwind-Barbar hat. Also das ist der Qualitätscheck für jegliche Arten in diesem Genre. Wenn du keine Klasse hast, was zwei Äxte in die Hand nimmt und sich drehen kann und damit Gegner tötet, dann hast du automatisch verloren in dem Genre.
Ja. Warum nicht einfach in allen Genres?
Genau, ja, ich wollte gerade sagen, du musst
überall, zum Beispiel. Überall.
Auch ein Battlefield oder sowas.
Lernspiele für Mathe.
Ja, Wirbelwind-Barbaren. Ja.
Doch, so ein Wirbelwind-Barbar macht alles besser. Den habe ich auch gerne gespielt, obwohl ich dazu sagen muss, ich mochte in Diablo 3 auch den Hexendoktor gerne mit dem Chicken-Bild. Ich mochte den Chicken-Bild und den Hexen. Ich habe sehr exzessiv gespielt. Also deswegen.
Und Hühner sind immer gut.
Und Hühner machen alles besser. Apropos Tiere. In Diablo gibt es eine bestimmte Art von Tieren, die ist sehr ikonisch geworden. Und dafür habe ich euch auch nochmal einen Sound mitgebracht und ich möchte mal wissen, was für ein Gefühl dieser Sound in euch auslöst.
I said Mo.
Habt ihr ihn gehört?
Nein.
Okay, es war ein I said Mo.
Oh.
I said Mo.
Da ist er, I said Mo.
Mo, Mo, Mo. Mo, Mo, Mo. Mo, 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 Mo. Ich habe, es war einer der ersten Kommentare, die wir im Chat auch eingeblendet haben von Drui. 10.000 Stunden Q-Level und ich bereue nichts. Korrekt. Korrekt. Der Q-Level, ey, grandios. Und damals ja eigentlich eingeführt worden als Easter Egg, nachdem in Diablo 1 alle dachten, es gibt einen Q-Level, weil da diese Kühe rumstehen in Tristram, die man anklicken kann. Und wenn man sie anklickt, machen sie ja Mo, 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 Mo. Und die Leute dachten, wenn man das in einer bestimmten Reihenfolge macht, geht dann ein geheimes Tor auf. Falsch, gab's nicht. Aber dann haben sie es halt in Diablo 2 eingebaut und der Q-Level aus Diablo 3 ist ja unsterblich.
Sie haben es ja sogar schon in Hellfire, gab es ja so eine Art Q-Level, wo dann sich Wirt als Kuh verkleidet hat, ja, und dir eine Quest gegeben hat.
Stimmt, das war nicht auch super.
Das Q-Level. Aber stimmt. Sie sind zumindest drauf eingegangen. Hey Leute, wir hören euch. Und das war auch, das war schon witzig, oder? Ja. Also hast du das Q-Level gespielt? Und wie ging es dir, dich durch Kühe zu schnetzeln in Diablo 2?
Ich habe gerade noch an Diablo 1 gedacht, wo ich meinem Papa richtig auf den Sack gegangen bin, weil ich fand es natürlich mega lustig, wenn man die anklickt und die machen Hu. Ja. Also das war, glaube ich, mit einfach das, wo ich ihm wirklich am härtesten auf den Sack gegangen bin. Aber Q-Level an sich, es tut mir so leid, aber ich habe nicht so den Hype für den Q-Level wie alle anderen. Ich spiele halt gern Diablo, ob das jetzt eine Kuh ist oder ist mir nicht so wichtig.
Dabei war das zum Looten auch so gut.
Ja,
es, so ist viele
auch, ja, es ist auch ganz nett, aber ich mag den Rest vom Spiel auch.
Also, ja, ich finde das, was beim Q-Level oder was beim Thema Q-Level für mich am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist ein Video von Carbot Animations auf YouTube, wo dieser Q-Level so ein Paradies ist für diese Kühe, wo sie da stehen und dann sind sie irgendwie bei einer geschäftlichen Besprechung oder sie feiern eine Hochzeit oder sie haben einfach nur Spaß und liegen auf der Wiese rum und spielen ihre Spielchen. Also ganz ein Kuhparadies quasi. Und dann kommen diese verkommenen Diablo-Helden und bringen sie alle um. Ich meine, am Ende steht irgendwie die Zauberin auf so einem Hochhaus, das es gar nicht gibt im Level im Spiel, aber ist ja egal, auf so einem Hochhaus und beschwert so einen riesigen Meteor, malisch lachend, den sie auf diese Kühe runterfallen lässt. Und korrekt, so war's.
Ja,
so genau. Hat sich's angefühlt, da reinzugehen.
Das stimmt. Ich habe nie drüber nachgedacht, wie sich die Kühe fühlen. Ich dachte mir nur, oh mein Gott, diese ganze Kuhherde kommt auf mich zu mit ihren Äxten. Ich war so, oh mein Gott, die müssen jetzt alle sterben. Und es gab ja dann auch noch das Pony-Level in Diablo 3.
Oh ja, ja.
Das war auch wild.
Das dieses fand ganze ich toll. Hunde.
Das war toll.
Da war ich Fan. Das, ja. Da haben sie mich gekriegt. Das,
ja,
fand ich.
Ja. Auf das sie ja auch hingedeutet hatten, mit schon in der Entwicklungsphase mit T-Shirts, Team-T-Shirts von Blizzard, auf denen vorne dieses Diablo 3 in so einem Puffelcomic niedlich Look drauf war, inklusive so Einhörnchen. Und man hat halt gedacht, okay, ist halt irgendwie ein dämliches T-Shirt, was sie sich gedruckt haben für ihr Diablo-Entwicklerteam. Falsch. Es war dann tatsächlich im Spiel drin, diese.
Das ist genau das, was mich glücklich macht. Irgendwas, das so richtig drollig aussieht und dann spratzt das Blut in alle Richtungen. Das ist einfach, das ist doch großartig. Ja. Da habe ich mich gefreut.
Ich finde es auch großartig. Vor allem, weil sie halt damit immer auf die Community eingegangen sind. So, hey, die Community hat sich beschwert, alles ist zu bunt und alles ist zu gut in Diablo 3. Und die so, hey, wir können noch viel mehr. So, look at us. So,
ich gebe dir bunt.
Ja, ich gebe dir bunt. So, hey, wir haben ein cooler, ihr habt doch safe ein cooler Level. Wir geben euch ein Q-Level. Und Blizzard hat ja, während sie das Q-Level schon in die Spiele eingebaut hatten, ja immer noch dementiert auf jeder öffentlichen Veranstaltung. Nö, es gibt kein Q-Level. Es gab sogar einen Song darüber. Also das Q-Level ist nochmal eine ganz eigene Story. Hast du das in irgendeiner Weise mitbekommen, Jesse? Oder war das auch was du eher geskippt hast?
Also Q-Level, klar. Weil sehr viele Monster auf einer Ebene, super zum Farmen. Und dieses Einhorn-Level, da gab es das seltenste Item in Diablo 3, die Cosmic Wings. Und damit konntest du gleich identifizieren im Gruppenspiel, ob du jemand hast, der auch mal ein bisschen committed hat beim Farmen und nicht nach 3, 4, 5.000 Stunden draußen war, sondern diese Flügel da zu finden, diese Cosmic Rings, da musstest du ja Goblins jagen und erst wenn du so einen Einhorn-Goblin gefunden hast, der hat dir ein Portal aufgemacht in dieses Level. Weil dieses normale Betreten über den Hirtenstab, dort gab es den Mob nicht, welcher die Wings droppt. Das heißt, du hast stundenlang Goblins gesucht, weil die so selten waren, dann warst du drin und dann hattest du eine Chance von 0,1%, dass Prinzessin Lille, glaube ich, hieß die, das war so ein größeres Einhorn und das hat erst die Flügel gedroppt. Und ich kenne heute noch Leute, die immer noch suchen. Also jeden Tag. Also es gibt wirklich so Sachen, das war ein Item, also du kannst in Diablo viele alles Mögliche haben, grüne Item, dann diese Primals, die roten. Aber das war so ein bisschen was für die Ewigkeit. Also das zu erwischen, das war echt eine richtig harte Geschichte. Also ich war sehr oft in diesem bunten Level, wirklich oft. Also ich glaube, wir haben 3 Wochen lang nur das gefarmt, bis wir es endlich hatten.
Aber du hast es.
Natürlich.
Ja, natürlich. Ja, klar. Ich hab's nicht. Ich verbeuge mich vor dem Commitment. Das habe ich nie geschafft.
Nee, ich auch nicht. Bei dir, Egg.
Ich habe keine Geduld.
3 Jahre habe ich gebraucht.
Ich habe keine Geduld.
Ihr sagt Schleicher im Chat. 3 Jahre.
3 Jahre ist schon.
Ja, aber es ist ja auch gut, ne? Das sind Leute, die einfach gerne farmen, die Commitment zum Farmen haben. Das sollte auch belohnt werden, dass du halt geilen Scheiß hast, den man auch nicht anders kriegen kann. Ja. Kannst du den nicht kaufen? Gut, du kannst Glück haben und beim ersten Mal direkt darüber stolpern, sicher. Aber ich finde das gut, dass du halt da einen Unterschied machen kannst. So, die Leute sind wirklich, wie Jesse auch gesagt hat, die sind halt committed. Ja. Ich kann das nicht, ich bin zu schwach, ich bin ungeduldig, ich will das am besten alles gestern haben. Aber für die Leute, die diese Geduld haben, ist das natürlich cool.
Ja. Und Shoutout an den Schatzgoblin. Auch wieder als wundervolles Element. Einfach, du bist mitten in so einem Kampf auf Leben und Tod gegen, weiß ich nicht, eine Elite, der eh schon alle Resistenzen hat, die genau das auscanceln, was du kannst mit deinem Charakter. Und dann kommt noch so ein Schatzgoblin um die Ecke und du denkst, oh, Priorität.
Ja.
Ja, also wir müssen sofort aus allem raus, was jetzt gerade passiert. Am besten, wenn es noch eine Gruppe ist mit irgendwie halt im Battle.net mit 4 Leuten oder so. Wir müssen aus allem raus, was gerade passiert, in diesem Goblin hinterher rennen.
Ja, wenn irgendwer dieses Lachen hört oder jemand ist so, das ist ein Gobo, wo ist der Gobo? Und ja. alle suchen nach diesem Gobo. Ja, Schatzgoblins sind auch eine ganz eigene Story, aber das ist auch was jeder schon mal miterlebt hat. Also ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, wenn so ein Goblin auftaucht, der hat Priorität.
Ja. Ich hasse die, aber es ist so. Ja. Hat auch gerade jemand im Stream gesagt, mein Mann hat die Flügel in seinem ersten oder zweiten Q-Level gefunden, ohne es zu farmen, komplett random. Antwort aus dem Chat dazu, Scheidungskur.
Ja. Ja. Verstehe ich.
Ja, es gibt also man muss zu den Schatzgoblin noch Folgendes sagen. Das Shoutout müssen wir zurücknehmen, weil im Hardcore, wenn du einen Schatzgoblin nachläufst, kannst du dir sicher sein, dass er durch 3 Elite-Bags durchläuft. Ja,
natürlich.
Und dann hast du zwar den Goblin tot, aber du hast ein riesiges Problem hinter dir.
Ja.
Also ich glaube, Schatzgoblin haben die meisten Tode auf einen gewissen Nach-Disconnect.
Ja.
Also eigentlich ist der Schatzgoblin dein Butcher. Könnte man
ja, genau. Sagen. Das ist genau so, ja.
Ja, der zieht dich in 3 Butcher rein.
Oh.
Quasi, den gab es ja im ersten Teil noch nicht, sonst hätte er dich wahrscheinlich auch in diesen Raum reingebracht, einfach wo der Butcher drin wartet.
Ich hasse die. Ich hasse die einfach.
Aber was geil war in Diablo 3 konntest du ja in einem Nephalem-Portal zufallsbasiert, zufallsbasiert, oder? Nicht, dass Jesse jetzt sagt, nee, da musstest du den Ring nach 3 Stunden bei Mitternacht opfern, weil dann kommst du da jedes Mal rein. Aber du konntest in einen Dungeon kommen, in dem es nur Schatzgoblins gibt. Also es sind dann hunderte von diesen Goblins dir schutzlos ausgeliefert. Oh. Toll, hab's nur einmal gehabt.
Der Schätze,
ja.
Und ein Flechtring und da hat Micha absolut recht. Und wenn dieser Flechtring so in uralt war, dann hattest du 40 bis 60 Goblins drin, also eine bessere Version und dann war es komplett verrückt. Und sonst waren es nur 10 Stück. Aber am Ende war es so ein riesiges Ding. Also so ein fetter, nicht ein Butcher, sondern ich glaube Gier hieß der, auch so ein Monster, war auch teilweise knapp. Aber die Idee war super, weil du hattest keinen nice Würfel. Du hast den Ring reingelegt, du hast drauf gedrückt und dann ging ein goldenes Portal auf und du dachtest dir, was ist denn jetzt los? Klar muss ich da reinschauen, ist mir doch egal, was da drin passiert. Also im Hardcore dann nicht, aber im Endeffekt, das war super, ja. Und ja, du hattest halt auch die Möglichkeit, es gab ja nicht nur dieses Reich der Schätze, sondern du hattest auch immer die Chance, dass du bei normalen Rifts oder so eine Ebene voller Schatzgoblin hast.
Das meinte ich.
Das war super selten.
Genau.
Ah, du meintest das. Okay, ja, das kann auch jederzeit passieren, ja.
Weil das war immer cool, wenn dann überall auf einmal Gold gedroppt ist und der ganze Loot und du warst komplett überfordert. Oh mein Gott, wo soll ich anfangen? Das hat sich so gut angefühlt, wenn man da mit Freunden durchgelaufen ist. Also Schatzgoblin, ich verstehe den Hass, aber trotzdem ist es auch so ein bisschen so Liebe, weil man da einfach...
Ja, aber man hat ja auch Freunde verloren dadurch. Weil wenn du nämlich in der Gruppe warst und bevor die Gruppe bereit war, ist einer losgelaufen und hat dann die Schatzgoblins aktiviert.
Ja.
Der ist dann aus mysteriöser Weise überall verschwunden, aus dem Teamspeak, aus dem Battle.net. Also man kann wenig Fehler in Diablo machen, aber der Fehlpool bei 40 Schatzgoblins, also dass die in alle, weil die laufen ja in alle Richtungen weg. Also da sind leider auch Freundschaften dran zerbrochen.
Ja. Stimmt, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, dass man das ja auch sozusagen seinen Freunden mies machen konnte. Weil man
die, wer würde denn sowas machen? Ich meine, in Diablo 1 gab es noch Friendly Fire Multiplayer.
Maurice Weber.
In Diablo 1, wenn man das damals im Battle.net gespielt hat, gab es noch Friendly Fire. Da konntest du die Ohren einsammeln von deinen eigenen Teamkollegen, weil jemand da gestorben ist. Wenn du jemand da gestorben ist, hat ein Ohr gedroppt im Multiplayer. Und dann konntest du halt, wenn du einen schlechten Tag hattest oder so, halt dann deine eigenen eigentlich Helferinnen und Helfer wegballern. Habe ich nie gemacht. Das mit dem Ohr habe ich nur gelesen. Aber was für ein Spaß. Und nochmal ganz kurz den Hass aufzugreifen, weil auch das, finde ich, ist eine Sache, die Diablo sehr, sehr gut gemacht hat und schon immer gemacht hat, ist, es in jedem Spiel, also in jedem Serienteil, entsteht eine Hassbeziehung zu einem bestimmten Scheißviech. Weil das Monsterdesign halt so gut ist. Ne, es ist nicht zu allen, also du kannst nie eine Hassbeziehung zu allen Monstern haben, weil viele davon sind halt, mit denen kommst du klar. Aber es in jedem Diablo habe ich irgendein Drecksvieh, was mich, wo dann, was, das, was Jesse vorhin gesagt hat, umso befriedigender ist, wenn du dich gegen die durchsetzt. Ne? Und um eins hervorzuheben, diese scheiß Dschungelgnome in Diablo 2, im zweiten Akt. Ne? Wenn du da zum ersten Mal reinkommst in diesen Dschungel und dir denkst, ach, das sind nur so kleine Viecher, klar, die haben Hackebeile, die größer sind wie sie selber, aber was soll da schon schiefgehen? Dann schwärmen dich 10 von den Viechern und machen dich, zerhacken dich einfach. Oder die zwei, die dann auf ihren Schultern stehen, diese Schamanen, wo dann auch Feuer auf dich spuckt. Und dann kommst du in diesen Schinder-Dungeon, wo die auch noch als Untote rumrennen, die explodieren, wenn man sie umbringt und Schaden machen. Diese Mistfetische.
Das sitzt ganz tief bei Micha. Das sitzt, ich merke schon. Also da, also es gibt, glaube ich, auch ein neues Format zur Gesprächstherapie hier.
Ja.
Mit Diablo. Also ich hatte schon das erst sehr zu empfehlen. Aber neben den Hassmonster gibt es auch immer einen Hass-NPC und in Diablo 3, ich sage nur mal das Wort Kadala. Und dann wird schon warm bei sehr vielen, weil die nimmt so viel und gibt nichts zu.
Ja, ja. Es ist so. Also. Du gibst dir all deine Blutflitter, du denkst dir, jetzt muss es doch. Und dann ist es nur Scheiße. Nein.
Ja.
Das hat wehgetan. Du hast stundenlang gefarmt. Du denkst, jetzt muss es doch endlich.
Ja, du hast gefarmt und dann hast extra aufs Maximum gefarmt und du gehst drüber und denkst dir mit tausenden Blutsplittern, ich bekomme hunderte Gegenstände. Jetzt habe ich's. Und dann stehst du einfach vor einem leeren Inventar. Dann kommt eine kleine Träne und dann farmst du weiter. Aber es gibt ja auch einen eigenen Kadala-Song, sehr zu empfehlen.
Echt? Okay, den muss ich mir anhören. Ja. Den kenne ich noch gar nicht.
Der ist sehr lustig.
Bestimmt traurig. Ja.
Bestimmt sehr, sehr traurig.
Oder gut. Ist einfach nur Screaming. So soll ich die Ground.
Ja, es ist so Death Metal. Ja.
Einfach nur laut die ganze Zeit. Ich glaube, das beschreibt allgemein viele Diablo-Erfahrungen.
Oder halt auch sowas wie die Mystikerin, ne? Wenn du irgendwie Eigenschaften austauschst und denkst, okay, jetzt schaffe ich aber den Roll auf plus Critical Damage. Oh, plus 3 Leben.
Ja, vor allem, da stehen ja Wahrscheinlichkeiten. Und du denkst dir, okay, jetzt, also so langsam müsste es ja, so rein an der Wahrscheinlichkeit sollte ich es ja bekommen. Nee, du nicht, heute nicht.
Nee, du nicht. Andere schon. Da, der Ehemann hier vom Chat schon, der hat es wahrscheinlich nach dem ersten Roll plus 50% Crit oder so. Mhm. Wir nicht.
Mein Mann ist genau so jemand. Mein Mann ist wirklich so jemand. Wir sind gemeinsam farmen gegangen und er hat immer die besten Items bekommen. Er hat immer genau die Set-Items bekommen, die er gebraucht hat. Mhm. Ich nach 5 Stunden vielleicht eins, er nach 5 Stunden komplettes Set, fängt schon noch Neues an. Ich denke mir, was ist sie zur Hölle? Und das ist bei ihm immer so gewesen. Es hat unsere Beziehung definitiv auf die Probe gestellt.
Ja, verstehe ich.
Aber wir sind verheiratet. So. Er hat ja dann, manchmal hat er dann so, ja, ich habe jetzt dein Item auch bekommen. Und irgendwie, ja, ich habe mich gefreut, dass ich das Item hatte, aber irgendwie war es auch so, warum hast du das jetzt auch bekommen? Warum du und nicht ich? Ja, war schön. Wie ist das? Gab es solche Momente auch mit deinem Dad? Also hat es auch mal zu Familienstreitigkeiten geführt?
Also früher nicht, weil ich wurde ja von klein an darauf erzogen, eine gute Koop-Partnerin zu sein. Also das ist ja, also mein Papa hat von Anfang an, hat die Erziehung direkt berücksichtigt, was halt quasi, weil mein Papa immer Zauberer spielt. So, alles was magisch ist, was Hexen kann, was Dings. Nicht Hexendoktor, aber alles, ne, also das ist immer super und das halt, und ich habe halt immer Haut-drauf-Builds gehabt, dementsprechend passt das sehr gut zusammen, obwohl ich am liebsten so agile Haut-drauf-Builds habe. Das Problem kam dann tatsächlich, als mein Vater eine neue Frau kennengelernt hat und ihr auch Gaming nahegebracht hat. Die ist mittlerweile seine Frau und die ist eine wundervolle Person. Aber als wir dann angefangen haben, also im Koop, musste sie halt auch erstmal lernen, dass du nicht in jeden Raum reinrennst. Auch weil sie hatte halt die so richtigen auf die Fresse Builds, die auch super waren. Aber wir dann so, ja, mal gucken, weil es gibt ja auch Fallen. So, nein, ist er da reingelaufen, alle aggro gezogen, direkt das ganze Ding kommt auf dich zu, tot. Und da mussten wir erstmal ein bisschen drüber sprechen.
Familientreffen erstmal.
Ja,
Intervention.
Ich habe nicht so oft dann, einfach wegen Entfernung und so, nicht so oft mit ihnen gespielt, weil wir auch unterschiedliche Plattformen hatten, was das anging. Aber das war, das ist mir im Kopf geblieben.
Also das ist, glaube ich, allgemein was wir hier zu diesem Talk sagen können. Diablo hat es geschafft, uns im Kopf zu bleiben. Bis heute mit diesen Momenten und uns irgendwie mitzunehmen. Und Blizzard hat gemerkt, dass sie vielleicht früher einiges richtig gemacht haben. Und jetzt beginnt Season 12 in Diablo 4, Saison des Gemetzels, hört sich ja grundsätzlich schon mal nach genau dem an, was wir alle wollen. Also Gemetzel, ich glaube, das ist in diesem Talk rausgekommen, Gemetzel ist das, was wir in Diablo wollen und brauchen. Und eine ikonische Figur, die es ja bisher in Diablo 4 schon gab, aber die jetzt noch viel, viel wichtiger wird, kommt zurück, und zwar der Butcher. Und nicht nur ist der Butcher jetzt auch als Gegner in, warte, ich kann es sagen, hier im mit dem blutbefleckten Siegel, nein, da verfolgt dich ein erbarmungsloser Schlechter. Der jagt dich, genau das, was wir vorhin gesagt haben, er jagt dich die ganze Zeit. Also dieses Gefühl bekommen wir wieder, wir haben Angst vor diesem Schlechter. Du kannst selber zum Schlechter werden, also ihr selber könnt jetzt als Butcher da durchlaufen und metzeln, so viel ihr wollt, indem ihr fleischige Opfergaben sammelt. Also auch da wieder erstmal looten. Dann habt ihr die Möglichkeit, selber zum Schlechter zu werden. Und der blutige Schlechter wartet auch als neuer Unterschlupfboss im Bau des Blutes. Also es ist komplettes Gemetzel, wie der Name schon sagt. Das kann man so sagen. Und Killstreaks kommen zurück. Also Killstreaks, die wir in Diablo 3 auch geliebt haben, die wir aufgebaut haben. Und es hat sich einfach gut angefühlt, umso weiter der Ticker da oben hochgegangen ist. Auch die kommen jetzt zurück. Und dafür bekommt man dann auch blutbefleckte Gegenstände, die mit diesen Killstreaks skalieren, die haben verschiedene Affixe, es ist eine neue Itemqualität, Tobsucht, Festmahl und Hunger. Auch da können wir uns drauf freuen. Also Killstreaks kommen zurück, der Butcher kommt zurück, ganz, ganz viel, was wir lieben. Und für alle, die jetzt sagen, okay, Paladin, das war damals meine Klasse in Diablo 2, auch den Paladin könnt ihr jetzt gratis spielen, vom 11. bis 18. März, kostenlos bis Level 25. Und wenn es euch taugt, wenn ihr sagt, okay, doch, das fühlt sich schon wieder gut an. Das ist dieser Hammerdin oder vielleicht auch der Paladin, den Micha gerne gespielt hat, mit dem ihr da einfach durchrast. Dann könnt ihr euren Paladin auch behalten, wenn ihr Lord of Hatred, also die Erweiterung, vorbestellt und habt dann vollen Zugriff auf euren Paladin, den ihr schon angespielt habt. Und das ist noch nicht alles. Also, ich weiß, es hört sich verrückt an. Aber Diablo macht gerade zum 30. Geburtstag sehr viel, auch in Season 12, bevor es zu Lord of Hatred geht, habt ihr nämlich noch die Möglichkeit, euch in Doom-Outfits zu werfen. Ja, es gibt eine Doom-Kooperation. Also die Kooperation der Dämonen, des Dämonenschlachtens, könnte man sagen. Durch das Dark Ages-Event gibt es kosmetische Belohnungen, die wirklich schick sind. Die werden wir uns auch nochmal anschauen. Und wie die Schildsäge oder der Kakodämon-Haus, das Kakodämon-Haustier, ja, gut ausgesprochen an der Stelle. Da gibt's ganz, ganz viel, worauf ihr euch freuen könnt, jetzt in Season 12, bevor es dann am 28. April endlich mit Lord of Hatred losgeht. Da könnt ihr dann nicht nur den Paladin spielen, sondern auch die zweite Klasse, den Warlock, auf den wir uns schon alle sehr, sehr freuen. Ja, ihr könnt jetzt gerade den Warlock schon in Diablo 2 spielen und dann ab 28.04. auch endlich in Diablo 4. Und oh mein Gott, hab ich da Lust drauf. Diese ganzen Fähigkeiten sehen so geil aus. Ich will Dämonen für mich gewinnen können und damit andere Dämonen töten. Es gibt eine neue Kampagne, Skorvos, als neuen Ort, den wir erkunden können. Also ab nach Griechenland, Italien, so ein bisschen in den Urlaub mit Diablo. Das wird auch richtig gut. Und dann zu sehen, wie dieser Ort einfach dem Untergang geweiht wird, wie alles dem Bach runtergeht. Und ja, da können wir uns drauf freuen. Wie gesagt, Paladin, Hexenmeister, Skorvos, da kommt ganz viel auf uns zu. Und Blizzard hat gemerkt, das, was wir da früher gemacht haben, das war gut. Das hat Leuten Spaß gemacht. Und das wollen wir zurückbringen. Und da bin ich ja mal gespannt, ob sie das geschafft haben. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich werde es ausprobieren und ich hoffe, ihr da draußen auch. Und ich danke jetzt meinen Gästen schon mal für ihre Zeit. Danke, dass wir diesen Blick zurück in die Vergangenheit wagen konnten, um uns jetzt umso mehr auf die Zukunft zu freuen, die diese Vergangenheit vielleicht auch ins Hier und Jetzt bringt. Danke, AK, dass du Zeit hattest und so viel von deiner Familie erzählt hast. Ich finde es schön, die Diablo-Familie. Es sollten mehr Diablo-Familien da draußen.
Ist so.
Ja. Und Micha, danke natürlich auch dir, auch bei dir, Diablo-Familie, ganz viel Liebe und Hass, der da bei dir zusammen
ist. Ja, Tobsucht, Hunger, Festmahl, das klingt wie ein gutes Abendprogramm heute.
Ja, Tobsucht, Hunger, Festmahl, das ist das Programm, das auch meinen Abend heute anführen wird. Und Jesse, natürlich auch danke an dich. Mit dir werden wir jetzt gleich live noch in Season 12 reinschauen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich kann mir vorstellen, du hast ganz viel Meinung dazu und hast auch schon reingeschaut. Du hast ja auf dem PWE auch schon vieles davon anspielen können. da freue ich mich jetzt drauf, dass du uns da gleich wieder durchführst. Weil für alle, die noch nicht, die noch keinen Stream mit Jesse gesehen haben, mit Diablo mit Jesse ist so auf dreifacher Geschwindigkeit. Also es fühlt sich zumindest für mich als Story-Spielerin so an. Das wird also gut. Ich freue mich da schon drauf und danke dir für den Talk, Jesse.
Bitte gerne. Ich freue mich auch.
Sehr gut. Und damit danke euch auch schon mal an den Chat, dass ihr hier dabei wart im Talk. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was war euer einprägsamster Moment in Diablo? Und wir gehen jetzt rüber. Danke an alle im VOD. Danke. Schreibt auf jeden Fall, was euch an Diablo so begeistert. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. We'll be right back.